bin mir nicht sicher, ob ich's, wie oft ich es schon erzählt habe, aber bestimmt schon zweimal oder so, wie Gott mich vor über 10 Jahren ganz neu an seine Liebe rangeholt hat. Wir waren damals in der Gemeinde, wo ich davor war, am Bauen. Und dann hat man in dem Leitungskreis gefragt, wer geht zur großen Versammlung vom Verband? Und das war ungefähr so die Frage, dass jeder nochmal schnell nachgedacht hat, ich sag's mal ganz vulgär, Scheiße, was kann ich an diesem Tag machen, um da nicht hinzumüssen? Und ganz am Schluss hatte jeder eine Ausrede und dann hieß es, ja Gerd, du wirst von uns bezahlt, du musst da hin. Aber nicht allein, wir müssen dann noch irgendjemand ausgraben und dann haben sie tatsächlich jemand ausgebuddelt und dann musste ich da hin. Ich wollte nicht hin, ich musste hin. Und dann sind wir da zusammen, einer aus dem Jugendbereich, hingefahren. Und dann hat dort jemand das Thema des kommenden Jahres vorgestellt und da ging es tatsächlich um die Liebe Gottes. Und dieser Vortrag, der hat mich so ergriffen, dass ich am Schluss zu dem, ja, wenn man halt über 50 ist, gell, zu diesem jungen Mann, der 25 war und gefahren ist, gesagt, ich bezahle dir die Parkkosten, das ist überhaupt kein Problem. Die Predigt hat alles rausgerissen und dann habe ich die 25 Franken für den Tag bezahlt, bin glücklich nach Hause gefahren und habe gedacht, es ist der Hammer. Gottes Liebe. Und seitdem treibt mich das persönlich um. So wie so eine Wellenbewegung, mal mehr und mal weniger. Genau. Und wenn wir die nächste Folie mal nehmen, ich rutsche mal ein Stück auf die Seite, dann können wir entdecken, dass Gottes Liebe ja von Gott ausging. Und das finde ich das Interessante an dem Ganzen. Also nicht wir müssen uns was rausreißen und müssen überlegen, wie können wir jetzt nett sein und wie können wir das machen, sondern Gott selber hat, und das drückt er nicht nur an der Stelle, aber die ist einfach bezeichnend, dass Gott so die Menschen so sehr liebt, also dass es ihn einfach umtreibt und dass er sagt, ich möchte alle Menschen bei mir haben. Und da kommen wir schon an den spannenden Punkt, wo wir Menschen ja Grenzen haben und da kommen wir nämlich nachher hin, Gott liebt alle. Und jetzt denken wir aktuell an Kriege und an mörderische Taten und so, wo's, ich kann nur von mir reden, wo es mir persönlich Grenzen aufzeigt, ganz aktuell ja, dass die Hamas in Israel eingefallen ist und dort wirklich schlimme Gräueltaten tut und getan hat. Und dann kommt Gott und sagt, und ich habe die Palästinenser trotzdem gern. Das ist auch ein Teil meines Volkes. Und das Interessante an dem ist, die Liebe kommt zunächst zu uns Menschen. Keine Sorge, ich bin mir bewusst, das hatten wir schon. Da habe ich bestimmt schon zweimal drüber gepredigt. Also diese Liebe, die kommt zu uns, die zeigt sich ganz deutlich und Gott macht es, weil er weiß, in deinem und in meinem Leben oder in unserem Leben ist Sünde. Und irgendwo klein oder groß und die geht nicht weg. Und deswegen kommt Gott und sagt, und ich will dir eine Möglichkeit schaffen, dass du ganz neu zu mir kommen kannst. Du kannst deine Schuld, deine Sünde bei Jesus, bei meinem Sohn, kannst du die abgeben. Du musst die nicht behalten, du darfst die abgeben, denn sie ist schon vergeben. Das macht Gott. Und wenn wir uns in der nächsten Bibelstelle 1. Johannes 4, 7 bis 11 anschauen, dann kommen wir jetzt auf diesen zweiten Aspekt. Wenn dich das auch so regelmäßig ergreift wie mich, also mich ergreift es immer wieder, was ist das für eine Liebe, dass ich Stinkstiefel, dass ich derjenige, der mit meiner Liebe an eine Grenze kommt, bei Menschen oder in der eigenen Familie, dass Gott sagt, nee, und ich hab dich unwahrscheinlich gern. Und diese Liebe, die möchte ich gerne in dir einpflanzen. Damit möchte ich dich gerne überschütten. Die darf dich wirklich ganz erfüllen und durchströmen. Und diese Liebe, die schenke ich dir so reichhaltig, dass die nicht nur zu Gott geht, also dass wir Gott auch lieben, sondern dass wir auch unseren Nächsten dadurch lieben. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen wir auch einander lieben, schreibt Johannes, der Jünger, der auf der Brust von Jesus lag. Er hat dieses Bedürfnis der Nähe. Eigentlich haben wir die alle. Deswegen diese Geschichte am Anfang, nach was wir uns dürsten, nach was wir uns sehnen. Also ich sage es nochmal, wer Durst hat, auch Uli, du darfst gern dein Glas hier vorne holen. Ihr müsst nicht denken, so ein Mist, aber auch der hat ein volles Glas und ich nicht. Nein, ihr dürft alle was holen. Aber genau da passiert das. Wir werden geliebt, wir geben diese Liebe weiter an Gott und das ist wie so ein Kreislauf. Und weil das überfließend ist in unserem Leben, strömt es aus. Geht es nach links und nach rechts, habe ich jetzt gemalt, geht es zu unserem Nächsten. So, und genau, jetzt schauen wir uns die nächste Bibelstelle an. Genau, da heißt es, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Also die darf uns wirklich in uns berühren. Und in Vers 17 heißt es, darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, sodass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen können. Diese Liebe, diese Beziehung, die wir da letzten Endes leben, das ist ja eine Liebesbeziehung. Diese Liebesbeziehung bewirkt in uns, dass wir, wenn wir, ich kann es auch hier zeigen, wenn wir himmelwärts gewandt sind, keine Angst haben müssen, ob das genügt, was wir getan haben. Ob wir genügend Rasen gemäht, genügend gelächelt haben, ob wir genügend verteilt haben, ob wir freundlich genug unseren Kindern oder unseren Nachbarn waren. Sondern es genügt, weil Jesus dich liebt. Und weil diese Liebe dich und mich durchdringen darf. Denn wir sind in dieser Welt schon ebenso mit dem Vater verbunden, wie Christus es ist. Das ist ja die Dreieinigkeit. Deswegen habe ich das hier ganz bewusst so hingemalt. Und so eng sind wir in dieser noch nicht sichtbaren Welt mit Gott, mit ihm verbunden. Total eng. Also wenn der Zweifel bei dir kommt und du dich fragst, reicht es? Dann reicht es nicht über deine guten Taten. Die kannst du alle knicken und wegwerfen, wenn sie aus der falschen Motivation getan werden. Sondern es reicht, weil Gott dich liebt. Und weil er zu dir sagt, ich habe dir alles vergeben. Alles. und da kommen wir an diesen knackigen Punkt, wenn er alles vergeben hat, dann hat er die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft in deinem Leben vergeben. Alles, weil er dich so liebt. Und diese Liebe, die entdecken wir im Neuen und im Alten Testament. Wir gehen eine Folie weiter. Danke. Genau, wir entdecken die im Neuen Testament und mal nicht so diese klassischen Stellen zuerst, sondern vielleicht eine etwas unbekanntere. In Römer 13, Vers 8 und 9 steht: Bleibt niemand etwas schuldig, was ihr einander allerdings immer schuldet, ist Liebe. Anderen Menschen in Liebe zu begegnen, das ist so etwas, was wie Wasser ewig fließt. Wer nämlich seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Und alle Gebote lassen sich zusammenfassen in dem einen Gebot: Liebe deinen Nächsten. Und jetzt kommt's, kurze Predigt heute, wie dich selbst. Über dieses wie dich selbst bin ich in meinem Leben immer so ein bisschen, ich sag mal, drüber hinweggegangen. Ja, irgendwo liebe ich mich schon. Im Alten Testament steht es auch, gucken wir uns noch schnell an, ist also keine neumodische Regel, die jetzt Paulus eingeführt hat, sondern in 5. Mose 19, Vers 8: Rächt euch nicht und sei nicht nachtragend, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ich bin der Herr. Also Gott spricht dieses Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst schon im Alten Testament aus. Und auf dieses wie dich selbst möchte ich heute eingehen. Und jetzt habe ich doch so eine klassische Stelle rausgesucht aus Lukas 10. Danke, wenn wir die gleich sehen werden. Genau, aus Lukas 10. Denn wie groß ist die Liebe in uns? Die müsste ja eigentlich, oder ich sage mal so, die Vorbilder der Ältesten und Hauptamtlichen und Pharisäer und Schriftgelehrten, da müsste doch die Liebe eigentlich unendlich sein. Da müsste die doch vorbildmäßig da sein und das müsste doch ganz, ganz wichtig sein. Was passiert? Es kommt ein Gesetzeslehrer, also einer, der unterrichtet hat, damals bei den offiziellen Stellen, nicht so ein Wanderprediger wie Jesus. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit all deinem Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben, und jetzt würde ich es eigentlich gerne hier rot machen, wie dich selbst, aber wäre schlecht, gell? Geht nicht, wie dich selbst. Und darin habe ich für mein Leben, aus der Bibel raus, so einen gewissen kleinen Schlüssel, ich würde nicht sagen den entscheidenden Schlüssel, der entscheidende Schlüssel ist Jesus, dass wir uns richtig verstehen. Aber ein kleiner Schlüssel für mich, vielleicht auch für uns, habe ich entdeckt: so lieben wie dich selbst. Und Jesus sagt: Richtig, erwiderte Jesus, tu das und du wirst leben. tu das und du wirst leben. Und heute geht es ein paar Minuten um so lieben wie dich selbst. Es wäre brennend interessant, sich darüber auszutauschen, wie groß der Liebestank deiner Eltern war, als du Kind warst. Es wäre brennend interessant, sich darüber auszutauschen, denn ein Stück weit wird Gottes Liebestank, also seine Liebe, in uns hineingefüllt, auch durch unsere Eltern. Ich bin ja immer mal wieder unterwegs und ich war, hatte ich mal so im Nebensatz erzählt, ich war im Glarnerland oben, habe da jemanden besucht und dann bin ich so durch einen kleinen Ort gefahren und in diesem kleinen Ort haben die Mamis und Papis ihre Kinder in so eine Kindertagesstätte, würde ich als Deutscher sagen, gebracht. Die würden wahrscheinlich sagen, in eine Krippe gebracht. Und die kamen dort, die meisten mit dem Auto an, ein paar auch mit dem Lastenfahrrad, und dann haben sie ihre Kinder ausgesetzt. Also dort übergeben und die meisten sind dort fröhlich hingerannt. Und dann war dort ein blondes Mädchen und dieses blonde Mädchen wurde aus dem Lastenrad rausgelupft und hat bitterlich geweint. Es wollte nicht dorthin, war auch nicht so groß, war vielleicht, keine Ahnung, 2, 3 oder so. Es wollte auf dem Arm von der Mutter bleiben. Und die Mutter hat auf die Uhr geguckt, wie es halt so ging, wenn man ein Kind auf dem Arm hat und wusste ganz genau, ich muss da und da, vermutlich zum Arzt oder sonst wohin. Das Kind wollte die Nähe seiner Mutter spüren. Es wollte nicht von dieser lieben Mutter, von diesem lieben Mami weg. Die Liebe Gottes treibt uns in die Nähe. Und die Frage ist, wie sehr sind wir von seiner Liebe aufgefüllt und wie sehr lassen wir das zu, dass sie in uns selbst hinein darf. Gott sei es gelobt und gedankt, müssen Männer nimmer dieser harte und unnahbare Typ sein. In meiner Kindheit war das noch so, dass Männer hart sein müssen, dass die alles durchziehen müssen, dass sie nicht weinen dürfen. Und da hat man schon, ich würde sagen, so eine leicht lieblose Männerwelt geschaffen, wo wenig Liebe da ist. Und deswegen meine Frage, ich male das hier so unscheinbar in einer kleinen Größe hin, wenn du in den Spiegel schaust, wen siehst du da? Ich wiederhole die Frage nochmal. Wenn du in den Spiegel schaust, wen siehst du da? Kannst du diese Person, die du da siehst, mit der Liebe Gottes annehmen? Kannst du dich so annehmen, wie Gott dich geschaffen hat? Nicht wie du bist, sondern wie Gott dich geschaffen hat. finde diese Frage wichtig. Und deswegen wiederhole ich sie nochmal. Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Er hat es zugelassen, dass du so befähigt bist, wie du bist. Und er hat es zugelassen, dass du an manchen Stellen nicht nur Stärken, sondern auch Schwächen hast. Er hat es zugelassen. Unsere Stärken anzunehmen, indem wir in der deutschen Grammatik, in der englischen Grammatik, in der französischen Grammatik und im Sprechen voll gut sind, das zeigen wir doch gern. Aber dass wir vielleicht irgendwo in einer gewissen Motorik oder in einer gewissen Kompetenz nicht so gut sind, das ist doch dieser Makel. Das ist doch das, wo es immer wieder in unserem Fleisch piekst. Oder wenn wir in den Spiegel sehen, unseren Mangel sehen. Und wie gehen wir mit diesem Mangel um? Das ist mir eine ernste Frage. Bekämpfen wir diesen Mangel? Oder machen wir das so, wie es manches Mal auch geschieht? Wir stellen uns einen zweiten Spiegel auf, einer, der uns besser passt, schauen in den rein und sagen, ich bin gar nicht so dick. Meine Kinder und ich, als ich noch im Reisedienst war, wir waren immer auf so einer großen, also über 10 Jahre, auf so einer großen Veranstaltung dabei, bei Spring. Und das war nicht immer in Deutschland, da in Hessen, sondern das war auch eine Weile in Bayern. Und dort war immer eine Freikarte dabei für so einen Erlebnispark. Und in diesem Erlebnispark, das war Pflicht mit meinen älteren Jungs, also mittlerweile, die sind ja 30, aber damals waren die älteren Jungs halt noch nicht 25, 30, sondern da waren die halt 10, 12, 13. Und da gab es verschiedene Rutschen. Und auf dem Weg zu diesen Rutschen war ein Tunnel und in diesem Tunnel waren Spiegel. Da gab es einen Spiegel, der hat dich so schlank gemacht und dann gab es einen Spiegel, der hat dich so breit gemacht. Und einmal dürft ihr raten, wo meine Jungs standen. Natürlich bei dem Spiegel, ist ja klar. Ja. Man kann sich also durchaus, sind natürlich auch gerutscht. Da gab es so eine Fallrutsche und wer da runter war, der war natürlich der King. Aber es geht mir mehr um diese Spiegel. Welchen Spiegel stelle ich mir auf, dass ich das, was mich innerlich verwundet, wo ich merke, da lasse ich Gottes Liebe nicht an mich ran, dass ich damit klarkomme. Oder wenn ich merke, ich habe irgendwo zum Beispiel beim Sehen ein Defizit und es gelingt mir einfach beim Autofahren nicht so oder beim Fahrradfahren nicht so perfekt zu fahren, dass ich das dann menschlich beruhige. Was mir wichtig ist, sind so ein paar Punkte. Wenn wir uns nicht selbst annehmen können, wenn wir gegen unseren Körper, gegen unsere Seele, gegen irgendetwas ankämpfen, dann wird sich das in unserem zwischenmenschlichen Bereich auch zeigen. Dann werden wir da mit den anderen nicht gut umgehen können. Das sagt uns die Bibel und das sagt uns auch dieses Beispiel, also dieses Gleichnis, wo Jesus anschließend erzählt. Hochbekanntes Beispiel, das ist der Samariter, der diesen kranken Israeliten auflädt und versorgt. Aber Jesus, geht es auch um die beiden, die davor vorbeigelaufen sind. Denn was sehen die? Die sehen in einen Spiegel, und dieser Spiegel ist ein geistlicher Spiegel. Und dieser geistliche Spiegel, der sagt ihnen, wenn ich diesen Verwundeten, diesen Blutenden berühre, bin ich unrein und dann darf ich nicht in Gottes Gegenwart in den Tempel gehen. Also lasse ich den verbluten, damit ich in Gottes Gegenwart gehe. Und jetzt kommt Jesus und sagt, wo ist Gottes Gegenwart? Wo ist das? Und wenn wir bei den Bibelstellen zurückgehen, dann kommen wir an den Punkt, wo es heißt, lieb deinen Nächsten. Und da ist nicht ausgenommen, dass der da blutet, dass der da in Not ist, dass das nicht auch mein Nächster ist. Und genau da kann man an die Grenze kommen, zu sagen, was, ich muss jetzt abwägen, will ich im Tempel groß rauskommen oder die Nähe Gottes finden oder da mich einfach nicht dreckig machen oder will ich helfen? Wir können uns im Helfen ergötzen und es zu unserem Gott machen, das ist nicht gemeint. Was gemeint ist, ist, dass wir in dem Umfeld, wo wir leben, als angenehm wahrgenommen werden. Ein Freund von mir hat in einer Bude, wie man sagen würde, also in einer kleinen Firma angefangen zu arbeiten und die waren sehr, sehr gottlos dort. Waren aus dem Grund, weil er dort durch sein Leben etwas anderes reingebracht hat. Und genau das meint Jesus mit diesem meinen Nächsten lieben. Ich kann nur da die Liebe einbringen, wenn das in mir stimmt. Und die persönlichen Punkte in unserem Leben, wo es nicht stimmt, die darf ich entweder mit Jesus oder mit Gott angehen oder mit einem Seelsorger oder Coach. Ich möchte uns ein paar Fragen stellen, die besonders auch für mich gelten. Behandle ich mich selbst wie meinen besten Freund? Kann ich mit dem, wie ich bin, zufrieden sein? Tue ich mir etwas Gutes im Aufblick zu Gott? Weil er mir das ja schenkt, weil er das ja will. Kann ich mich über das freuen, was Gott Gutes in mein Leben hineinlegt? Kann ich wirklich Danke sagen und ihn loben darüber, dass Gott mich beschenkt und das einfach so annehmen? Das einfach als Geschenk betrachten. Die letzte Frage. Kann ich es sein lassen, mich mit anderen zu vergleichen? Kann ich es sein lassen, mich mit anderen zu vergleichen? Ich stecke in dieser Spannung zwischen dem Spiegel Gottes und der Selbstverliebtheit. Und der Mittelweg ist das, dass ich mich selber annehmen kann, durch die Liebe Gottes und dass das genügt. Dass das einfach und schlicht genügt, wie Gott mich gemacht hat. Keiner von uns ist vollkommen. Und das erwartet Gott auch gar nicht. Und wenn wir eine Gemeinde wären, wo jeder kommen würde und sagen würde, mein Leben ist perfekt, dann wird es bei mir als Coach und Seelsorger klingeln. Aber wenn jemand zu mir sagen würde, Gerd, mein Leben ist gut, so wie Gott es gemacht hat und ich kann das so annehmen, dann wäre mir bewusst, ja, da tut sich was. Da tut sich was. Da ist Gott am Wirken und da zeigt Gott, wie es gehen kann. Also ein kleines Schlüsselchen, und damit möchte ich uns nicht überfordern, ist das, nimm dich doch einfach an, wie Gott dich gemacht hat. Weil Gott liebt dich so, wie er dich gemacht hat. Mit deinen Fehlern. Mit deinen Begrenzungen, mit deinem Lächeln, mit deiner angenehmen Art, mit dem, wie du gemacht bist. Ob das nun mehr sachbezogen ist oder mehr liebevoll ist, so hat dich Gott gemacht. Aus dieser Haut kommst du nicht raus. Also nimm dich doch so an, wie Gott dich gemacht hat. Denn er liebt dich so. Und wenn du ein Ja dazu hast, dann bist du mit Gott auf einem sehr guten Weg. Und an den Stellen, wo es wie so ein, also, sorry, ich bin halt schon ein bisschen älter, gell? Früher gab es noch Autos mit Vergaser. Also, das ist schon lang, lang her. Gott sei es gelobt und gedankt, ich habe nur so ein Motorrad. Und diese Vergaser, die ruckeln manches Mal. Und es ist so angenehm zu wissen, dass da unten noch, also wenn man auf dem Motorrad sitzt, ist ja alles unter einem. Gell? Also der Motor, der Vergaser, Luftfilter, was da alles dazu gehört. Und wenn es da unten ruckelt, dann merkt man, dass da unten noch Leben ist. Und wenn in deinem Leben es manches Mal auch ruckelt, dann sei doch dankbar, dass es ruckelt. Dass du zu Gott kommen kannst. Er hat kein Problem damit, dass es bei uns, bei mir ruckelt. Aber vielleicht habe ich ein Problem, dass es ruckelt. Und in dem Moment, wo ich merke, es ruckelt, dann ist es allerbeste, zu ihm zu kommen und ihm, ja, das mit ihm zu besprechen. Denn in dem Moment, wo es hier gut ist, wird es hier noch besser. In dem Moment, wo Gott das in mir ausgleichen darf, seine Liebe geben darf, seine Annahme durchschaltet, spürt es auch unser Umfeld. Und in dem Moment kann da etwas fließen, was ganz wichtig ist. Und es steht hier, die Liebe zu unseren Mitmenschen. Ich möchte schließen mit einem biblischen Zitat. In der Bibel steht, die Liebe wird in vielen erkalten. In Zeiten, wo es eng und streng wird, wird sie in vielen erkalten. Und deswegen ist doch ein Zeichen von uns Christen, dass Gottes Liebe in uns ist. Amen. Ich möchte nur ein Gebet sprechen. Treuer Heiland, danke für deine große Liebe zu uns. Danke, dass die sogar so weit geht, dass wir uns ganz annehmen können. Heiland, hilf uns da, wo unsere Begrenzungen in unserem Leben sind, dass wir mit deiner Liebe, mit deiner Hilfe, dass wir da wachsen und dir näher kommen können und die Grenzen des Nicht-Annehmens überwinden können. Danke dafür, dass du viel größer bist als unsere Grenzen, dass deine Liebe grenzenlos ist. Amen.